guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 26. Mai 2025 und das sind die Themen. Nazi-Angriffe auf das Wohnprojekt Zelle 79 in Cottbus. Immer noch lange Wartezeiten beim Amt für Migration und Integration. Gier-Profitmaximierung und geringe Speicherkapazität begünstigten den Blackout in Spanien, die Debatte um die Atomenergie. Das Verwaltungsgericht Dresden kippt die Schließungsanordnung für den linken Kinderladen. Eure Kommunikation als Futter für die Meta-AI-KI-Maschinen. Was macht Freiburg dagegen? Heute noch widersprechen.
Puedo nutrirme escuchando esto, ¿sabes? ¿Tú me estás escuchando? ¿Ah? Ah, ajá. Vamos a faltarnos el respeto.
Neonazis haben das Wohnprojekt Zelle 79 im brandenburgischen Cottbus angegriffen. Hört hier eine Kurzmeldung. Auf rdl.de findet ihr demnächst auch ein schriftliches Interview dazu.
Immer wieder greifen rechtsextreme Flüchtlingsunterkünfte oder Jugendclubs an. In ganz Deutschland, vermehrt aber auch zuletzt in Südbrandenburg. Jetzt am Wochenende hat es dort das alternative Hausprojekt Zelle 79 in Cottbus getroffen. Am Anfang von Zelle 79 stand eine Hausbesetzung. Seit 1999 ist Zelle 79 Teil des Mietshäusersyndikats. Oben wohnen Leute und im Erdgeschoss sitzt ein gemeinnütziger Verein, der Raum für linkes subkulturelles Szeneleben bietet. 2015 gab es auf das Projekt einen Brandanschlag. Dazu immer wieder Nazischmierereien an der Fassade. In der letzten Zeit häufen sich wieder die Angriffe. Ende März bewarf nachts eine Gruppe vermummter Personen das Haus zweimal mit Pflastersteinen und rief rechtsextreme Parolen. Jetzt gab es in der Nacht auf Samstag einen weiteren Angriff. Vermummte griffen das Gebäude mit Böllern und Fackeln an. Laut Polizei sollen sie verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Die Betroffenen des Hausprojekts Zelle 79 sprachen von einem versuchten Brandanschlag rechtsextremer. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Verständlicherweise wollen die Bewohnenden ihre Stimmen nicht im Rundfunk hören, sodass wir im Laufe des Tages ein schriftlich geführtes Interview auf die Webseite von RDL setzen werden.
Faltarnos el respeto.
Ajá, mira, yo quiero un hombre sin complejo, que tenga buenos reflejos, pa' ver cómo se hace viejo. Miro el horóscopo pa' ver qué me depara. Cuando me pongo perra, tú nada me para. Esta búsqueda de mi demonio me tiene con insomnio, como plaga.
Con picante como tikka masala.
Ajá, yo soy más bien normalita, ok, una mijita rara. Llévame pa' la cueva de los pelos arrastrar. No me dejes ni hablar, si tengo la oportunidad de agarrarte como quiero la presión.
La presión
se te va a disparar. Lo de no provocado es la prueba de que nada, de que nada na, se puede comparar con amá. Ay papá, estoy haciendo lo posible cada vez que me proyecto.
Yo no tengo edad.
Soy como el amor, amo a morir en el intento. Amo allá, si tú quieres nos ponemos contentos. Al ratito fuerte,
al ratito lento.
Ay.
Me sabe mejor lo que no me da que lo que me da. Ay papá, que lo que tú tienes pa' mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos.
darnos el respeto usando el alfabeto completo.
Oye, flaca, este sudaca quiere tener sexo con caca.
Am gestrigen Sonntag hatten in 4 Wahllokalen in Freiburg rund 37.000 Menschen die Möglichkeit, ihre Stimme für den MigrantInnenbeirat abzugeben. Alle, die eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen, mindestens 16 Jahre alt sind und seit 6 Monaten ihren Hauptwohnsitz in Freiburg haben, waren wahlberechtigt. Seit Ende April konnte, wer wollte, auch schon online abstimmen. Der MigrantInnenbeirat ist ein kommunales Gremium. Es soll die Belange von MigrantInnen in der Stadt vertreten. In Freiburg sind das mehr als 30% der Einwohnenden. Der Beirat berät die Stadtverwaltung und den Stadtrat in Fragen, die das Leben von MigrantInnen betreffen, aber er soll auch den interkulturellen Dialog fördern. Die Wahlergebnisse werden erst am Mittwoch vorliegen. Insgesamt haben sich 36 KandidatInnen um die 19 Plätze im Beirat beworben. Darunter auch Laura Riegel, mit der wir heute am Montag nach den Wahlen gesprochen haben. Sie arbeitet als Beraterin für Nichtregierungsorganisationen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Wahllokale sind geschlossen. Die Stimmen werden jetzt im Moment oder auch vielleicht im Laufe des Tages ausgezählt und dann am Mittwoch wird das Ergebnis verkündet werden. Sind Sie etwas nervös?
Nicht so nervös, würde ich sagen, weil ich die Kampagne schon als einen Erfolg sehe. Ja, ich bin sehr stolz auf alle die Arbeit, dass ich und die anderen Kandidaten geleistet haben, um den Wahl bekannt zu machen.
Inwiefern sehen Sie die Kampagne als Erfolg? Was ist das konkret, was das für Sie ausmacht als Erfolg?
Ja, wir haben mit vielen Leuten gesprochen und in der letzten Wahlkampagne vor 5 Jahren war es während die Covid-Zeit. Also sie haben nicht so öffentliche Aktivitäten gemacht, um den Wahl bekannt zu machen, weil es war Covid. Aber dieses Mal waren wir überall in der Stadt mit Infoständen und mit Leuten auf der Straße zu sprechen. Und ich glaube, dass viele waren bewusst, dass der Wahl stattfindet. Und das ist ein Erfolg.
Sie wollen sich ja für Verbesserungen beim Amt für Migration und Integration einsetzen. Können Sie uns erst einmal sagen, was beim AMI, wie das Amt abgekürzt wird, so im Argen liegt, wo da die Probleme sind?
Ja, würde ich sagen, dass ein Problem dort ist, die Wartezeiten. Beide, um mit jemandem dort zu sprechen und auch die Wartezeit, nach man einen Antrag dort gestellt für einen Aufenthaltstitel oder Einbürgerung, dauert wirklich lange, in diesem Fall mehr als ein Jahr, oft mehr als ein Jahr, ein Ergebnis zu hören. Und ja, ich habe mit Leuten in den letzten Wochen gesprochen, die dort waren, in der Warteschlange, früh und morgens. Und zum Beispiel habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der dort war, seine Aufenthaltsziele abzuholen und es hat 1 Jahr gedauert und er konnte in dieser Zeit nicht arbeiten. Und ich habe auch mit einer anderen Frau zum Beispiel gesprochen, die Sorgen macht, dass sie vielleicht ihre Arbeitsstelle verloren könnte, wegen all der Zeit, dass sie dort verbringt, warten. Beim Amt. Und
Ja, es gibt viele Beispiele. Ja, das sind die Wartezeiten. Und wir hatten hier letztes Jahr bei Radio Dreieckland schon mal ein Interview mit Menschen vom Migrantinnenbeirat und auch mit Betroffenen, die auch über diese langen Wartezeiten berichtet hatten. Hat sich Ihrer Einschätzung nach überhaupt irgendetwas verbessert seit dem vergangenen Jahr?
Ja, würde ich sagen, es ist schon besser als vor 1 Jahr. Seit ungefähr 1 Jahr, das Amt hat einen neuen Leiter und ich bin dankbar, dass er viel gemacht hat und beschäftigt, alles dort zu verbessern und neue Mitarbeiter auszubilden und die Prozesse dort zu verbessern. Und das zeigt schon eine Wirkung, würde ich sagen. Die Wartezeit ist nicht so lange wie früher. Als ich dort war in der Warteschlange vor 1 Jahr, muss man um 6 Uhr oder früher dort sein, um eine Chance zu haben, ein Ticket zu bekommen. Sonst müsste man nach Hause gehen, ohne mit jemandem dort sprechen. Aber jetzt, das passiert nicht so oft, dass man muss nach Hause gehen, ohne mit jemandem dort sprechen. Und auch die Warteschlange ist nicht so lange. Heute ist mehr wie 25 Leute bis vielleicht 35 Leute statt 50 oder 70, wie es früher war. Aber würde ich sagen, dass viel Luft nach oben.
Genau, da ist noch ganz viel Möglichkeit der Verbesserung. Sie leben selbst nun seit ungefähr 2 Jahren in Freiburg. Wie willkommen haben Sie sich im Sommer 23 gefühlt, als Sie in Freiburg ankamen?
Ich habe sehr willkommen gefühlt, würde ich sagen. Ja, ich fand es einfach, Leute hier kennenzulernen und ziemlich leicht Gemeinschaft zu finden. Zum Beispiel habe ich einen Arbeitsplatz bei Hostels Engagement und ich mache meine Online-Arbeit dort. Und ja, es ist ein gutes Beispiel von ein Ort, wo man viele Leute kennenlernen kann.
Und wann tauchte bei Ihnen dann die Idee auf, Sie könnten sich für den Migrantinnenbeirat zur Wahl stellen?
Ja, im Februar habe ich ein Schild gesehen, die sagt, dass man kandidieren könnte. Und ja, ich war neugierig, weil ich wollte etwas machen über diese Situation beim Amt für Migration und Integration oder irgendwie zu helfen.
Was war dann da Ihr Motor, also der Wunsch, etwas zu verändern? Ja, ich möchte mich hier in Freiburg kommunalpolitisch engagieren.
Ja, es war wirklich von dieser Erfahrung in der Warteschlange beim Amt für Migration und Integration stehen und so früh aufstehen und ohne eine Antwort bekommen von der Mitarbeiter dort. Es war wirklich schwierig und ich wusste, dass es für nicht nur meine Erfahrung, sondern die Erfahrung von meisten von den Migrantinnen in Freiburg und ich wollte etwas ändern.
Wir sprechen ja jetzt über die Wahl zum Migrantinnenbeirat. Wer keinen deutschen Pass hat, darf sich nur dann an den Wahlen zum Gemeinderat beteiligen, wenn sie oder er eine EU-Staatsbürgerschaft besitzt. Sie selbst sind US-Amerikanerin und dürfen somit nicht beim Gemeinderat mitwählen. Aber sie zahlen hier Steuern, sie sind politisch interessiert, sie sind politisch engagiert. Aber diese Möglichkeit der Teilhabe wird Ihnen, wie vielen tausend anderen hier in Freiburg und in den anderen Städten in Baden-Württemberg, verweigert. Fast 20% der FreiburgerInnen werden so von der kommunalpolitischen Teilhabe ausgeschlossen. Wie geht es Ihnen damit?
Ich finde das schade. Ich bin sehr froh, dass Wahlkreis 100% darauf arbeitet und hoffe, dass den Wahlrecht beim kommunalen Wahlen für Migrantinnen endlich eingesetzt wird. Und ich hoffe, das auch zu unterstützen. Aber würde ich auch sagen, dass für mich Demokratie bedeutet mehr als nur wählen. Und es ist auch wichtig, die Leute Möglichkeiten zu geben, zwischen den Wahl zu engagieren und teilzunehmen. Also das ist auch so nicht wichtig, aber ja.
Vor 5 Jahren haben weniger als 7% der Wahlberechtigten zur Wahl des Migrantinnenbeirats abgestimmt. Wie haben Sie den Wahlkampf dieses Jahr erlebt? Besteht bei den Wahlberechtigten ein Interesse an der Wahl des Beirats?
Ja, würde ich sagen, dass viele hatten viel Interesse und manche haben noch nie von dem Migrantinnenbeirat gehört und waren froh zu hören, dass etwas solche ein Gremium existiert und waren begeistert zu wählen. Aber andere waren skeptisch oder uninteressiert aber ich würde sagen, dass ich glaube, mehr Leute als früher haben gewählt. Also ich hoffe schon.
Welche Kritik haben Sie gehört am Migrantinnenbeirat?
Nicht direkt Kritik, aber viele Leute haben gesagt, ich habe noch nie von diesem Beirat gehört. Was macht das? Warum ist es nicht mehr in der Öffentlichkeit? Und viele von die jetzt die Leute, die jetzt kandidieren, sagen, dass sie wollen mehr öffentliche Arbeit machen als Beirat in die kommenden 5 Jahre.
Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie in der Schlange von Menschen, die vor dem Amt für Migration und Integration auf einen Termin gewartet haben, mit Menschen gesprochen haben. Wie haben Sie noch in weiteren Stellen hier in Freiburg um Stimmen für sich geworben?
Ja, ich habe mit den anderen Kandidaten gearbeitet und wir haben Infoständen in viele Feste gemacht, zum Beispiel am 1. Mai und auch ein vor dem Stadttheater mit Wahlkreis 100%. Also, diese sind ein paar Beispiele, aber wir waren in viele verschiedene Orten, um mit den Leuten über den Wahl zu sprechen.
Ja, und jetzt abschließend noch eine Frage. Wenn am Mittwoch das Wahlergebnis mitgeteilt werden wird, wie wird es dann für Sie weitergehen in Freiburg? Ganz unabhängig davon, ob Sie nun einen der 19 Plätze erkämpft haben oder nicht?
Ja, ich bin wirklich froh, dass ich bin dabei mit einer informellen Gruppe von Organisationen, die sich für einen besseren Migrationsprozess beschäftigen. Also ich werde dran bleiben, auch wenn ich nicht gewählt bin. Und wir schauen die Modelle aus anderen Städten an, wie den Konstanz-Ründertisch, die verbinden die zivilgesellschaftliche Organisationen mit dem Amt für Migration und Integration. Und wir überlegen und umtauschen mit dem Amt, was vielleicht eine gute Struktur hier sein könnte. Also, ja, ich freue mich darauf, was könnte von diesem Projekt kommen.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview und über Ihre Kandidatur zum Migrantinnenbeiratswahl zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Como Chewbacca, quieres tener sexo, puerco, sucio como de inodoro. Oríname en el pecho, te lo juro que yo te enamoro, mi tesoro.
Escúpeme en la boca
mientras me agarras las tetillas. Con solo verte las rodillas, yo me lubrico.
Ay, que la tienes muy pequeña, chico.
Pero eso lo sabes tú nada más y ahora todo Puerto Rico. Cuando lo hundo hasta lo más profundo, me vengo rápido como
él. 5 segundos.
Pero no te me pongas violenta, que este caballo representa y el primer polvo no cuenta. Por ahí va el burrito sabanero a marcarte pa' toda la vida como cicatriz de pandillero.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a hacerlo 7, 8, 9 veces. Te voy a sacar a pasear por la calle 13 pa' que veas los arbolitos y los pajaritos y que de una vez me chupes el pito. Yo te quiero decir cosas bonitas, mamita, pero no me sale. Es que yo fui criado por los animales sin modales.
Wir haben berichtet, Ende April waren Spanien und Portugal von einem Blackout betroffen. Das Stromnetz brach flächendeckend zusammen. Was zum Blackout geführt hat, ist immer noch nicht ganz geklärt. Um die Netzstabilität zu verbessern, rüttelt man jetzt am Atomausstieg, obwohl genau diese Atomenergie eine Rolle beim Blackout gespielt haben könnte. Wir haben mit unserem Spanien-Korrespondenten, dem freien Journalisten Ralf Streck, gesprochen.
Was war da los Ende April in Spanien und Portugal?
Ja, am 28. April, ich war da gerade auf der französischen Seite des Baskenlands, also im französischen Stromnetz. Da fiel so gegen 12.30 Uhr, 12.33 Uhr rum, auf einmal hier auf der französischen Seite kurz der Strom aus. Alle Alarmanlagen gingen an, die ja dann da angehen, wenn der Strom zusammenbricht. Aber relativ kurze Zeit später war dann der Strom wieder da. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, auf der anderen Seite ist kein Strom und so. Und dann hat man so angefangen nachzuforschen und dann stellte man halt fest, dass in Spanien und in Portugal das gesamte Stromnetz zusammengebrochen war. Was eine völlig neue Erscheinung war. Also sowas gab es noch nie. Und man hat in Europa ist man eigentlich insgesamt eher davon ausgegangen, dass der Kandidat für so einen Blackout eigentlich Frankreich ist. Weil mit dem altersschwachen Atompark kriegt man in Frankreich eigentlich in jedem Winter Warnhinweise, dass man zu bestimmten Zeiten seine Elektroheizungen oder Geräte, die viel Strom brauchen, ausschalten soll, damit es keinen letzten Zusammenbruch kommt. Das ist aber dann nie eingetreten, weil die verschiedenen Möglichkeiten und das Auffangen durch spanischen oder auch deutschen erneuerbaren Strom das geschafft haben, das Netz immer zu stabilisieren. Und in Spanien war das eher völlig scheinbar aus der Luft gegriffen, dass es zu diesem Blackout kam, weil auch zu einem Zeitpunkt Montagmorgen, es lag sehr viel erneuerbarer Strom an. Die Strompreise waren extrem billig und es gab überhaupt keinen Nachfrageüberschuss, sondern eher einen Angebotsüberschuss. Allerdings, wie sich auch mittlerweile herausstellt, ist die große Einspeisung, die große Summe von Einspeisung von erneuerbaren Strom in diesem Blackout auch bedeutend. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Genau, bevor wir zu den möglichen Gründen kommen, vielleicht noch ein paar Worte mehr auch zu den Auswirkungen, die dieser Blackout die Menschen gehabt haben.
Die Auswirkungen sind natürlich heftig, ne? Also wenn man muss sich einfach nur vorstellen, was alles vom Strom abhängt. Das heißt dann, zahllose Menschen hingen in Aufzügen fest. Zahllose Menschen hingen in Zügen fest. Es gibt keinen Zugverkehr mehr. Das öffentliche Verkehrsnetz ist völlig zusammengebrochen. Autoverkehr. Es gab also zum Beispiel in den Großstädten, dann Madrid, Barcelona, die Staus, die kann man gar nicht mehr in Kilometer zählen, sondern in Hunderten von Kilometern, weil ja alles ausfällt, keine Ampeln mehr, kein gar nichts mehr. Dadurch, dass sich der Stromausfall ja auch dann in vielen Bereichen der Iberischen Halbinsel über mehr als 24 Stunden hingezogen hat, hat man das Problem, dass dann halt Kühltruhen dann noch abtauen können. Man muss sich einfach nur vorstellen, was alles am Strom hängt. Man kriegt kein Geld mehr. Das heißt, zum Beispiel Touristen in Spanien, die kein Hotel gebucht hatten, die sind dann irgendwie durch die Gegend gezogen und haben versucht, irgendwie ein Hotel zu finden, weil Handys gehen ja auch nicht mehr. Also man kann auch nicht mehr anrufen. Internet funktioniert dann auch nicht mehr. Man kann auch nicht mal irgendwen unterrichten davon, dass man zum Beispiel nicht mehr ankommt und so weiter. Na, das ist also so mal ein ungefähres Spektrum, was das bedeutet, wenn das zu einem Blackout kommt. Das ist für so eine moderne Gesellschaft schon ein riesiges Problem.
Das Ganze kann ja nicht nur spannend sein, sondern auch wirklich gefährlich. Weiß man auch was über mögliche Opfer des Blackouts schon?
Ja, natürlich. Gefährlich kann das zum Beispiel auch werden in Krankenhäusern, wenn da gerade Operationen durchgeführt werden. Die haben zwar Notstromaggregate und die haben anscheinend auch einigermaßen gut funktioniert. Allerdings, man kann halt wirklich nichts mehr machen und man kann auch nichts mehr einkaufen, weil gehen ja keine Kassen mehr. Das läuft ja mittlerweile alles über das Internet beziehungsweise über Stromabrechnung und man hat kein Geld mehr. Gab ja doch Leute, die haben dann den ganzen Tag über nichts essen können. Die mussten dann in irgendwelchen Flughäfen oder in den Bahnhöfen übernachten und so. Also das ist schon eine ziemlich heftige Sache, wenn sowas passiert und ist insgesamt gefährlich. Es gab aber in Spanien, nicht in der USA, gab es ja auch immer mal schon wieder Blackout, ausgehend von Kalifornien. Da kam es dann zum Teil zu Plünderungen oder sowas, das gab es dann hier aber nicht.
Jetzt wird sehr viel spekuliert. Was weiß man etwa 3 Wochen nach dem Blackout über mögliche Ursachen?
Ja, man weiß von offizieller Seite sehr wenig. Also das ist schon ein ziemlicher Hammer. Da schiebt man sich gerne jetzt die Bälle wieder hin und her zwischen den verschiedenen Verdächtigen. Also die Regierung macht die Energieversorger und den Netzbetreiber mitverantwortlich. Die machen wieder die Regierung zum Teil verantwortlich. Und Aufklärung wird zum Teil nur schwach betrieben. Aber es gibt mittlerweile aus verschiedenen Quellen verschiedene Hinweise. So hat der Europäische Verband der Netzbetreiber mittlerweile eine kleine Studie veröffentlicht, die sagt, das hat die spanische Regierung auch mittlerweile zugegeben, dass es zu starken Spannungsschwankungen im europäischen Netz kam an diesem Tag. Es gab da 3 große. Die zweite Spannungsschwankung, die hat auch die spanische Regierung zugegeben, die lag im Süden, Südwest, also die Aussage von der Ministerin, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Westen, zentralen Osten Spaniens. Ich hoffe, die Ministerin weiß, was sie damit sagen wollte, weil das ist ein riesiges Gebiet. Das heißt also so, die wollen es nicht wirklich eingrenzen. Und dort gab es einen Vorfall, also eher im südlicheren Teil Spaniens, der 19 Minuten vor dem Blackout zu heftigen Spannungsschwankungen geführt haben, die man auch im gesamten europäischen Netz feststellen konnte. Das führte dann wohl dazu, das sagen dann Experten, dass wenn so Spannungsschwankungen auftreten, dann gibt es an verschiedenen Umspannwerken, zum Beispiel dann, weil viel Strom anliegt, dann brennen da zum Teil Kabel durch, beziehungsweise werden die dann fallen die dann kaskadenartig aus. Und das war zunächst in zwei Umspannwerken, auch im Süden, der Fall. Und die haben wohl dann dazu geführt, dass aus Sicherheitsgründen immer weitere neue Sicherungen gezündet wurden, um das mal so irgendwie deutlich zu machen. Und dann fehlten auf einmal im Netz 15 Gigawatt, das waren ungefähr 60% der Nachfrage in dem Moment. Und wenn damit fällt dann auch die Netzfrequenz, weil wir wissen ja vielleicht noch aus dem Physikunterricht, dass der Strom ja so bei 220 Volt liegt und dann bei 50 Hertz oszilliert. Und wenn die Netzfrequenz unter 49,8 Hertz fällt, dann wird das spanische Stromnetz dann von Frankreich abgetrennt. Und das war genau der Moment, wo hier dann in Hendaya Sirenen losgingen, weil in dem Moment wurde das europäische Netz von dem Netz der Iberischen Halbinsel abgetrennt und damit fielen erneut mögliche 3 Gigawatt Leistung zur Unterstützung aus Frankreich weg und damit war das Netz in Spanien tot.
Und gibt es denn schon Spekulationen darüber, wie diese Netzschwankungen oder dann zustande kamen bei diesen Umspannwerken?
Da gibt es verschiedene Theorien. Also es ist insgesamt so, dass das spanische Netz, wie es sich jetzt herausgestellt hat, sehr instabil. Instabil auch deswegen, weil sehr hohe Mengen erneuerbare Energie eingespeist wurde zu diesem Zeitpunkt. Aber das sagen die Experten dann, diese erneuerbaren Energien, also vor allen Dingen Photovoltaikstrom an diesem Morgen, ist nicht Grund dafür, dass da ein Blackout zustande kommt, sondern wenn das Netz nicht entsprechend für diese Situation vorbereitet ist, dann gibt es Probleme. Aber was noch dazu kommt, und da sind wir dann bei der typischen Unfähigkeit und das ist schon ein bisschen hanebüchen, was da passiert. Normalerweise lässt man zum Beispiel Gaskraftwerke laufen, die in einem Fall von Netzinstabilität sofort anspringen und dann diese Schwankung wieder auffangen können. Die waren zum großen Teil abgeschaltet. Es waren auch von den Atomkraftwerken waren nur 4 Meiler überhaupt am Netz. Die hätten auch ein bisschen stabilisieren können in dem Moment. Es gibt noch ein Sicherungssystem für solche Fälle. Das hat Spanien insgesamt tagsüber von einem halben Jahr abgeschaltet, weil sie davon ausgegangen sind, es gibt da keine Probleme. Und wenn man diese Instabilität eh schon hat und dann gibt es irgendeinen Vorfall, dann kann das zu so einem Blackout führen. Wo dieser Vorfall jetzt genau zu verorten ist, das kann man nicht sagen, noch nicht sagen. Allerdings gibt es ein paar Hinweise, weil es muss ja ein großer Stromanbieter sein, der da ausfällt. Und da gibt es nicht so viel.
Und welche?
Ja, da gibt's deutliche Hinweise darauf, dass es zum Beispiel das Atomkraftwerk Almaraz gewesen sein könnte. Das liegt in der Extremadura, also in dem Bereich, in dem die Ministerin zugegeben hat, dass es eine starke Oszillation gab. Dazu war dieses Netz, also der Meiler 2, der war unter Volllast am Netz, während andere Meiler zum Teil auch nur unter Halbgas liefen. Und das ist dann zwei entscheidende Sachen, die auch in die Richtung weisen. Das ist, dass seit dem 15. April schon in einem Netzknoten um Almaraz sehr starke Spannungsoszillationen, wie die das nennen, festgestellt wurden. Also das ist nicht neu gewesen da, sondern seit Wochen wird das schon beobachtet und seit Wochen wurden auch im europäischen Netz immer wieder Ausschläge beobachtet. Und der dritte Moment, der darauf hinweist, dass es in Almaraz zum Problem gekommen sein, Probleme gab, das ist klar. Welche Probleme und wie stark sie waren, ist noch nicht klar. Das weist darauf hin, dass der Netzbetreiber angefordert hatte, Almaraz sofort wieder zur Netzstabilisierung ans Netz zu bringen, um das spanische Netzwerk wieder hochzuziehen. Weil das ist das nennt man Schwarzstart. So ein Schwarzstart von so einem Elektronetz ist schon eine ziemlich heftige Sache. Die haben das dann ausgehend von Frankreich aus, also in Baskenland zum Beispiel, war das Netz relativ schnell wiederhergestellt. Und dann wurde das so langsam übers Land hergestellt. Und die wollten eigentlich, dass die Atomkraftwerke sehr schnell anspringen und sehr schnell eingreifen, um das spanische Netz wieder aufzubauen. Das gelang gar nicht. Also da kann man schon sagen, Atomstrom nutzt für sowas überhaupt nichts. Die ersten Meile fingen in Spanien überhaupt erst 3 Tage nach dem Blackout wieder an, Strom zu produzieren. Da muss man noch wissen, dass die zwischenzeitlich extreme Strommengen brauchen für die Notkühlung, das belastet so einen Schwarzstart. Und dann ist der Fall in Almaraz, dass es Almaraz, obwohl der Netzbetreiber dringend die Inbetriebnahme angefordert hatte, sogar erst eine ganze Woche später gelang, diesen Reaktor wieder ans Netz zu bringen. Und da sagen zum Beispiel Experten, da müssen Leitungen phosphatisiert worden sein. Also da müssen Leitungen durchgebrannt sein. Da muss irgendein bisschen was Größeres passiert sein, dass es eine Woche dauert, um diesen Meiler wieder ans Netz zu bekommen.
Das wäre jetzt noch ein bisschen meine Frage. Was lernen wir aus diesen Ausführungen? Muss man dann doch die umwelt- und klimapolitisch unerfreuliche Lehre ziehen, es braucht zur Netzstabilität Gaskraftwerke und Atomkraftwerke oder eben gerade doch nicht?
Ja, Atomkraftwerke sicher nicht. Also das kann man schon mal sagen, weil die sind also wirklich die waren in keiner Form irgendwie stabilisierend, sondern sie waren eher belastend. Was man natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass man, wenn man ein Stromnetz umbaut auf erneuerbare Energien, was ja geht, das ist ja gar kein Problem. Portugal zum Beispiel hat auch schon mal 100% erneuerbaren Strom produziert. Man braucht halt dann die nötigen Sicherungen. Und nötige Sicherungen in so einem Stromnetz sind zum Beispiel Speicher, Batterien. Also, dass man überschüssigen Strom in solche Speicher, in Batterien pressen kann. Oder auch Pumpkraftwerke und so weiter. Also es gibt da verschiedene Sicherungseinrichtungen, die man einbauen muss. Und da sticht Spanien halt dann heraus. Das ist zwar ein Land, das einen sehr hohen Anteil von erneuerbaren Strom einspeist, allerdings kaum Sicherungssysteme hat und vor allen Dingen auch gar keine Speicher. Spanien hat 60 Megawattstunden Speicher eingebaut. Es gibt Länder, zum Beispiel wie Italien oder Italien fällt mir jetzt noch erstmal ein, sie haben glaube ich 5 Gigawatt, also die zehnfache Menge von dem an Speicher aufgebaut. Texas hat die Lehren daraus gezogen aus dem Blackout vor ein paar Jahren. Das war aber anders begründet. Da gab es einen Kälteeinbruch und dann haben die Leute halt auch, da gab es eine hohe Nachfrage und das hat das Netz nicht geschafft. Die setzen aber auch auf Erneuerbare und die haben mittlerweile, ich glaube, 10 Gigawatt Speicher aufgebaut. Und sowas muss man halt tun. Das kostet halt Geld. Und das sagen halt dann Experten, dass in Spanien letztlich an dem Blackout die Gier und die mögliche Profitmaximierung im Vordergrund standen. Das gilt auch für den Netzbetreiber. Der Netzbetreiber wurde privatisiert, der hat mittlerweile natürlich auch Profitinteressen, dass da nicht dafür gesorgt wurde, dass, also der sagt zum Beispiel Antonio Turiel, der sagt, es ist kriminell in so einer Situation, Gaskraftwerke nicht zumindest im Standby zu halten, um sie im Notfall dann doch mal hochzufahren, weil er sagt, ja, ein bisschen CO2 mehr in der Luft ist noch besser als ein Blackout. Aber insgesamt muss man halt das Netz umbauen, damit es für erneuerbare Energien bereit ist. Weil es ist ja ausgelegt im Wesentlichen auf diese alten Kraftwerke, die halt mit Turbinen laufen. Und da muss man halt Geld investieren.
Und obwohl die Atomenergie jetzt wohl alles andere als einen stabilisierenden Faktor gespielt hat beim Blackout auf der Iberischen Halbinsel, gibt es in Spanien jetzt wieder eine Debatte über die Beendigung des Atomausstiegs. Warum?
Ja, weil natürlich, da sind wir bei den Profitinteressen, Atomkraftwerke, abgeschriebene Atomkraftwerke wie in Spanien, zum Beispiel Almaraz, das war für 40 Jahre ausgelegt. Die Meiler laufen jetzt seit 43 Jahren und 45 Jahren und sollen erst 2026 und 2027 abgeschaltet werden. Das sind damit in diesem System, wie in Europa die Strompreise berechnet werden, sind das im Normalfall Gelddruckmaschinen. Weil wir stellen uns zum Beispiel die Situation vor, als der Gaspreis während dem Ukraine-Krieg extrem hoch war, dann berechnet sich der gesamte Gaspreis, der ganze Strompreis nach den höchsten Kosten der Erzeugung. In dem Fall war das Gas. Dann kriegen also abgeschriebene alte Atomkraftwerke, die kriegen den Preis, der in dem Moment für Gas bezahlt werden muss. Und dann sind das Gelddruckmaschinen. Hier heißt das, im Expertensprech heißt das Windfall Profits. Das sind so Milliarden und Millionen und Milliarden, die da vom Himmel fallen, weil man dafür nichts getan hat. Und deswegen kommen jetzt Atomkraftwerksbetreiber wie Iberdrola. Iberdrola ist einer der großen spanischen Anbieter. Die haben noch vor 9 Jahren gesagt, Atomkraftwerke sind unrentabel. Naja, zwischendrin lag halt dieser Krieg und andere Faktoren, die Energiepreise in die Höhe getrieben haben und damit dann letztlich die Strompreise. Dann waren die Dinge zu Gelddruckmaschinen und deswegen haben die jetzt eine neue Sicht darauf. Allerdings, diese Uraltmeiler, wenn die länger betreiben wollen, müssen die da auch für viel, viel Geld, müsste danach gerüstet werden. Und dann ist wieder die Frage, ob das dann überhaupt noch rentabel ist. Insgesamt ist das der völlige Blödsinn. Wie immer, Atomkraft taugt nichts, um nicht von den Folgekosten, Endlagerungen und so weiter zu sprechen. Man kann diese Netze, wenn man dieses Geld, was da verschossen wurde, man muss sich aber überlegen, was an einem Tag an Geld verschossen wird, eines Blackouts. Wenn man dieses Geld in das Netz, in Batteriespeicher und andere Speicher investiert hätte, hätte man das nicht gehabt und man hätte die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel auch Sonnenstrom oder Windstrom dann einzuspeisen ins Netz, wenn man gerade die Sonne mal nicht scheint, was ja immer von den Gegnern von erneuerbaren Energien gebracht wird. Ja, der Strom gibt es ja nur, wenn die Sonne scheint. Nein, man kann den auch nutzen, wenn man Speicher einbaut, wenn die Sonne gerade nicht scheint.
Das sagt unser Spanien-Korrespondent, der freie Journalist Ralf Streck aus dem französischen Baskenland. Wir haben mit ihm gesprochen über den Blackout in Spanien und mögliche Ursachen und die Debatte über ein Revival der Atomenergie.
Quiero poner romántico, pero si tengo que cruzar el Atlántico pa' darte pa' abajo, lo cruzo nadando, por el agua resbalando, mientras voy fumando. Mi amor, te voy a cantar una canción de cuna, pa' que rompa fuente, una laguna, pa' que le llegues a la luna y cuando baje te preparo arroz con tuna.
Vamos a faltarnos el respeto, usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo.
Me sabe mejor lo que no me da que lo que me da. Ay, papá, que lo que tú tienes para mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar. Me sabe mejor lo que no me da que lo que me da. Ay, papá, que lo que tú tienes para mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar.
bellaco,
cabrona,
desgraciado,
estúpida,
farfolla,
gamberra,
huevón,
imbécil,
minetero,
caca,
tambrucio,
mala,
calle 13,
mala,
calle 13,
mala, mala,
calle 13,
oye, más te crece,
calle 13,
mala,
calle, mala,
mala, mala, calle 13, te parece.
Vor 2 Jahren, es war kurz vor Weihnachten, gab es große Aufregung in einem linken Dresdner Kinderladen. Das Landesjugendamt hatte mit sofortiger Wirkung dem Kinderladen, der sich im Haus des AZ Conny befindet, die Betriebserlaubnis entzogen. Es liege eine akute Kindeswohlgefährdung vor. Hintergrund war die Aufnahme eines Kindes, dessen Vater als Polizist arbeitet. Dem Vater wurde schließlich ein Hausverbot erteilt, um nicht täglich einen Polizisten auf dem Gelände zu haben. Eigentlich war im Einvernehmen mit den Eltern eine Umsetzung des Kindes in einen anderen Kinderladen verabredet, aber der Vater beschwerte sich anschließend beim Landesjugendamt. Dieses sah hier eine unzulässige Diskriminierung aufgrund des Berufs des Vaters. Zudem recherchierte die Behörde im Netz. Auf der Webseite des AZ war eine Hundeküfer beworben worden mit dem Slogan »No Cops, no Nazis«. Offenbar würde man PolizistInnen mit Nazis gleichsetzen. In einem Eilverfahren setzte das Dresdner Verwaltungsgericht vor einem Jahr die Vollziehung des Bescheids bis zur Entscheidung in der Hauptsache aus. Vorletzte Woche nun die Hauptverhandlung und das Urteil. Für einen Entzug und damit die Schließung des Kinderladens gäbe es keine sachlichen Gründe. Der Bescheid des Landesjugendamtes wurde aufgehoben. RDL sprach mit Ines und Martin über die Geschichte des Kinderladens, dessen pädagogisches Konzept sowie das Gerichtsverfahren.
Bevor wir jetzt zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen, seit wann gibt es denn euren Kinderladen?
Na, angefangen hat damals alles auf der Konradstraße, deswegen heißt ja das Zentrum auch Conny, wegen Konradstraße. Und da gab es die ersten Anfänge, das waren, da war ich selber noch ein Kind, 92, glaube ich, ging das los.
Ja, oder 91.
Ja, irgendwie so in der Dreh, Anfang der 90er.
Welche Altersstufen finden sich denn bei euch?
Na, wir haben, die Betriebserlaubnis bezieht sich auf Kleinkinder bis zum Schuleintritt. Also wir nehmen auf von 1 Jahr bis zur Schule.
Und wie sieht nun euer pädagogisches Konzept aus, das sich ja wahrscheinlich unterscheidet von den Kinderläden städtischer Einrichtungen zum Beispiel?
Ja, das auf alle Fälle. Also wir haben teilweise konzeptionelle Sachen in unserer Konzeption drin, die sich wirklich unterscheiden. Wir zum Beispiel sind, glaube ich, die einzige Kita in ganz Dresden, die in ihrer Konzeption drin hat, dass wir nach einem gendergerechten Alternative arbeiten, dass wir so gesagt Kinder nicht auf ihre geschlechtliche Rollen definieren und dementsprechend Angebote bieten, sondern dass wir halt sagen, Kinder sind Individuen und egal, für was sie Bedürfnisse haben oder Interessen, da achten wir nicht auf das Geschlecht, sondern die Kinder können halt einfach sich so entwickeln, wie sie möchten. Das unterscheidet uns zum Beispiel.
Ein richtig guter und wichtiger und spannender Ansatz. Jetzt schauen wir nochmal in den Dezember 2023. Da kam der Brief des Landesjugendamtes, mit dem euch der Betrieb des Kinderladens mit sofortiger Wirkung untersagt wurde. Was hat der Brief bei euch erstmal ausgelöst?
Totale Panik, Angst,
Schock.
Schock, ja, definitiv. Also ich weiß noch, das war ja kurz vor Weihnachten und wir mussten ja auch alle Eltern informieren darüber, dass es sein kann, dass nach der Weihnachtsschließzeit die Kinder nicht mehr bei uns betreut werden können. Und alle waren total entsetzt und panisch. Wohin mit den Kindern? Wie erklären wir das den Kindern? Wie sollen wir das mit unserer Arbeit machen? Warum so plötzlich? Also alle waren schockiert und ich glaube, niemand hatte ein schönes Weihnachten.
Ja.
Gab es auch Solidarität unter den Eltern, auch mit euch oder auch von dritter Seite?
Ja, absolut. Also alle Eltern waren auf der Seite des Kinderladens und wollten unbedingt, dass er erhalten bleibt. Also bei dieser ganzen aktiven Unterstützung, Anwalt suchen, überlegen, wie wir damit umgehen, wie gestalten wir die Übergänge, falls die Betriebserlaubnis wirklich weggenommen wird und so, waren ja Eltern immer mit dabei. Also wir haben alle sehr solidarisch und aktiv miteinander gearbeitet zum Erhalt des Kinderladens.
Solidarität meint, so ist mein Verständnis, auch kritische Solidarität. Gab es auch kritische Stimmen? Denn wenn ich es richtig weiß, ging es bei dem Kind zwar um das Kind eines Polizisten, aber es ist auch zugleich ein People of Color, das Kind. Wäre nicht gerade für das Kind eines Polizisten ein mehrjähriges Aufwachsen in einem dezidiert linken Kinderladen ein guter Kontrast zum sonstigen Alltag mit einem Polizisten als Vater?
Das ist eine schwierige Nummer, da hast du recht. Wir hatten definitiv auch kritische Stimmen, die gefragt haben, wieso können wir da in der Hinsicht keine Ausnahme machen. Das Problem ist ja, wir sind ja nicht nur eine Kindertageseinrichtung, sondern wir sind ja halt auch ein Jugendzentrum und wir arbeiten hier sehr stark mit Menschen zusammen, die in ihrer ganzen Lebenslaufbahn Diskriminierungserfahrungen mit Polizisten gemacht haben. Also wir haben ja auch migrantische Jugendliche hier, die so gesagt auch von Abschiebungen bedroht waren oder sind und die so gesagt auch schon traumatische Erlebnisse erfahren haben. Und da ist es halt wichtiger, diesen Schutzraum AZ Conny zu haben, anstatt zu sagen, okay, ein Kind hat einen Polizistenvater, da können wir jetzt mal eine Ausnahme machen. Das können wir ja so gesagt unserem Klientel, mit dem wir zusammenarbeiten, überhaupt gar nicht rechtfertigen gegenüber.
Das ist auch gar nicht vermittelbar gewesen, glaube ich, wenn man das gemacht hätte. Dann, die wären uns aufs Dach gestiegen und ich glaube, wir hätten ganz viele Nutzerinnen verloren und hätten die gar nicht mehr erreicht.
Zurück zum gerichtlichen Teil. Ihr habt dann Anfang 2024 vor dem Verwaltungsgericht schon in einem Eilverfahren den ersten Erfolg verbuchen können. Das Verwaltungsgericht setzte die sofortige Schließung vorläufig außer Vollzug. Das heißt, ihr konntet weiterhin erstmal arbeiten. Wie war aber dann das im letzten Jahr, dass über euch immer dieses Verfahren geschwebt hat? Hat es euch auch im Alltag beeinflusst?
Also es war schon immer im Hintergrund da, aber ich glaube, wir haben uns dann alle ein bisschen beruhigt, weil wir auch einen super Anwalt hatten, der uns sehr gut begleitet hat und unterstützt hat und von Anfang an davon überzeugt war, dass wir Recht bekommen vor Gericht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen zu einer Beruhigung beigetragen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit in so einem Krisenmodus waren, sondern wir auch irgendwie weiter den Alltag führen konnten. Und ja, es geht ja am Ende auch um die Kinder, die hier sind, dass die sollen ja davon auch nicht belastet werden, auch wenn es trotzdem im Hinterkopf bei uns allen irgendwie da war.
Mitte Mai gab es nun die Verhandlungen in der Hauptsache. Den Anwältinnen des Landesjugendamtes ist es ja nicht gelungen, die eigene Entscheidung sachlich zu begründen. Wart ihr in der Verhandlung und wenn ja, wie habt ihr sie erlebt?
Wir waren in der Verhandlung und es war erstaunlich, weil sie wirklich schlecht vorbereitet waren. Also sie waren recht siegessicher zu Beginn und dann stellte sich im Laufe der Verhandlung raus, dass das Gericht ihrer Argumentation gar nicht folgt und das hat sie selber, glaube ich, überrascht. Also damit haben sie nicht gerechnet und ja, es war spannend zu sehen.
Ja, also ich muss auch sagen, das war eine der schönsten Gerichtsverhandlungen, der ich je beiwohnen durfte, weil von Anfang an klar war, wir müssen uns keine Sorgen machen. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, das Gericht sieht das genauso, wie unsere Argumentationskette war. Und ich fand es wirklich erstaunlich, dass so gesagt das Gericht selbst dem Landesjugendamt nochmal erklärt hat, wie die Gerichtslage ist und die Sachlage und die Gesetzesgebung. Da war ich sehr erstaunt, weil ich dachte, eine deutsche Behörde müsste das ja eigentlich ja im Grunde genommen auswendig kennen.
Selbst wer es kritisch sehen sollte, den Beruf von Eltern eines Kindes zum Gegenstand zu machen, eigentlich sollte doch dann das Landesjugendamt erstmal eine Form von Schlichtung und Vermittlung versuchen, anstatt gleich das schärfste Schwert zu zücken und den Kinderladen zu schließen. Das erscheint wahrscheinlich nicht nur mir völlig unverhältnismäßig.
Na, es gab eine Anhörung, aber nur eine schriftliche. Also sie haben um eine Stellungnahme gebeten, die haben wir dann auch geliefert und dann weiß ich gerade nicht, ob da noch eine zweite Stellungnahme eingefordert wurde, aber dann kam gleich der Betriebserlaubnis. Und das hat auch das Gericht angekreidet, dass das kein verhältnismäßiges Mittel ist, sondern dass man hätte miteinander reden müssen. Das sächsische Kita-Gesetz sagt, dass man, wenn Mängel auftreten, darüber reden muss und schauen muss, wie die Mängel behoben werden können. Es gab zum Beispiel mal einen Fall von einem salafistischen Kindergarten, das ging über Jahre. Und das Landesjugendamt hat sich auf ein Urteil gegen diesen salafistischen Kindergarten bezogen. Und ja, das Gericht hat dann gesagt, na, nee, das war, sie hätten miteinander reden müssen und irgendwie schauen müssen, wie sie das Problem lösen und nicht mit vielleicht dem schärfsten Mittel kommen, was sie haben.
Das Urteil ging ja erfreulicherweise, wie wir schon gehört haben, zu euren Gunsten aus. Das Verwaltungsgericht Dresden betonte, dass es euch auch als privatem Träger zusteht, im Rahmen eines pädagogischen Konzepts auf der grundsätzlichen Abwesenheit von Polizistinnen auf dem Gelände zu bestehen. Insofern läge gerade keine unzulässige Diskriminierung vor. Wie bewertet ihr nun den Ausgang dieses Verfahrens und das Urteil?
Ja, also für mich persönlich mit der Arbeit mit den Kindern beruhigt das mich sehr, zu wissen, dass jetzt alle in Sicherheit sind. Also dass wir so gesagt unseren pädagogischen Alltag weiterführen können wie gehabt und dass es allen gut geht. Also das beruhigt mich persönlich einfach sehr, dass wir dahingehend nicht mehr Sorge haben müssen, wo geht's hin. Das wären ja auch zum Beispiel Arbeitsplätze gewesen, die dadurch fallen gelassen werden. Also wir sind 5 Leute, die für die Kinder zuständig sind. Und und gerade in der heutigen Zeit ist es auch schwierig, gerade als Erzieherin einen Job zu finden, weil wir gerade Probleme haben mit den Kinderzahlen.
Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombre.
Noch bis einschließlich 26. Mai haben User von Facebook und Instagram die Möglichkeit, ihren Widerspruch gegen die Nutzung ihrer Daten für die Fütterung von AI oder KI von Meta zu widersprechen. Wir fragten die Stadt Freiburg und ihre Unternehmensbeteiligungen, was sie denn zum Schutz ihrer Kommunikation mit den BürgerInnen und KundInnen unternehmen. Tricky dabei die Antwort der VAG. Sie spielte mit offenen Karten, gibt aber an, keine Möglichkeit zu haben, eure öffentlichen Kommentare, zum Beispiel Facebook oder Instagram, vor einem KI-Zugriff schützen zu können. Hier die Zusammenfassung der Antworten der ersten Runde. Bezeichnend, es fehlen mal wieder Energiekonzernfürsten von der Badenova, die ja auch viel Telemetrie, Cloud-Nutzungen mit ihren Kundinnen betreiben. Sie blieben bei ihrer Auskunftsverweigerung, diesmal durch kommentarlose Nichtbeantwortung.
Ab dem 27. Mai, also nächsten Dienstag, will der Meta-Konzern die von ihm gehosteten Facebook- und Instagram-Accounts zur Nutzung und Auswertung durch seine KI benutzen. Und wer bis dahin nicht widersprochen hat, der wird auch alle rückläufigen, bei ihnen gespeicherten, auf ihren Servern gespeicherten Kommentare und so weiter dort als Nutzfutter benutzt werden. In diesem Zusammenhang haben wir von Radio Dreieckland an die Stadtverwaltung einige 3 Fragenkomplexe gestellt. Erstens, benutzt die Stadt Freiburg ihre Dienststellen, ihre beteiligten Gesellschaften, zum Beispiel die ASF, die FSB, die VAG, die Eigenbetriebe, Zweckverbände wie Abwasser und so weiter und vor allem der kommerzielle Badenova-Konzern, Accounts und oder Cloud-Dienste von Microsoft, Meta oder von Google oder seiner Mutter Alphabet? Wenn ja, in welchem Umfang? Zweiter Komplex, hat in allen Fällen die Stadt ihre Dienststellen, ihre Eigenbetriebe und so weiter der Nutzung jener Betreiber für Zwecke der KI widersprochen und gegebenenfalls wann? Und last not least, welche technischen Schutzkonzepte, das müssen Sie nach der Datenschutzgrundverordnung ja machen, hat die Stadt entwickelt, um die Preisgabe nutzerorientierten Kommunikationsprozesse durch Zugriffe von externen Providern zu Zwecken der Fütterung ihrer KI zu unterbinden. Und wir baten um Beantwortung bis gestern. Hat ein bisschen gedauert, wie üblich, hat zunächst die Stadt darauf hingewiesen, dass sie nur für sich und nicht die Betriebe und so weiter, die sie zwar in 100% Besitz hat, selbst antworten wird, sondern wir sollen die anschreiben, haben wir dann auch gemacht. Und wie gehabt hat der Energiefürst, der regionale Gasproduzent bzw. Vertreiber von 22% des Gasverbrauchs in Baden-Württemberg, die Badenova, mal wieder gar nicht geantwortet, obwohl sie ja durchaus eine unwahrscheinlich hohe Kundenkommunikationsqualifikation und auch Kommunikation hat. Die Abfallwirtschaft ASF war ein bisschen, weil sie andere Problemlagen gerade hat, ausgelastet und hat uns geantwortet, dass sie im Moment nicht in der Lage sei, das zu beantworten. Die FSB hat demgegenüber gesagt, die Freiburger Stadtbau ist nicht auf Insta und Facebook präsent, deshalb kann ich Ihnen da keine relevanten Auskünfte geben. Die Frage nach dem Schutzkonzepten und welche sonstigen Cloud-Dienste dann von Ihnen benutzt würden, haben Sie erst gar nicht beantwortet. Und die Stadt hat am Donnerstag dann geschrieben, jetzt muss ich mal gerade gucken, die Stadtverwaltung nutzt keine spezifischen Cloud-Dienste von Microsoft wie M365, Azure oder Google Workspace und hat da keine entsprechenden Nutzerkonten. Lediglich frei verfügbare Dienste wie Bing oder Google Search werden unpersonalisiert verwendet. Die technische Steuerung der lokalen Nutzung von Microsoft-Produkten erfolgt zentral durch das DIGIT unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorgaben des BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informatik. So ist beim Edge-Browser zum Beispiel die Einbildung des KI-Assistenten Copilot unterbunden. Eine Dienstanweisung regelt den Umgang der Beschäftigten mit Online-Anwendungen. Der Datenraum liegt auf der europäischen IONOS Cloud und ist von der Anfrage deshalb nicht so betroffen. Alle städtischen Kanäle, die über die Plattform von Meta laufen, haben der Nutzung und Auswertung durch die KI widersprochen, sagte beantwortet unsere Anfrage Sebastian Wolfram. Wesentlich umfänglicher ist die Nutzung von diesen Cloud-Diensten bei der VAG, nämlich dort wird von Meta, Facebook, Instagram, Business Manager für Baustelleninformationen, Service-Themen, Marketing und Öffentlichkeits verwendet. Alphabet und Google zur Verwaltung des Google Play-Eintrags als App, des YouTube-Accounts sowie der Einträge in Google Maps. Und der Widerspruch steht auf der Agenda der VAG. Hoffen wir denn mal, dass das fristgerecht, wie Sie versichern, eingereicht werden wird. Schutzkonzepte, wie sieht's da aus? Die Verwendung von Inhalten zum Training von AI bei Meta betrifft nur die öffentlichen Beiträge, sagt die VAG, nicht aber die Kommunikation per Direktmail. Ausnahmen sind dabei von Nutzern öffentlich gepostete Kommentare. Hier müssen die Nutzer selbst bei Meta der Verwendung des KI-Trainings widersprechen. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil das müsste eigentlich umfasst sein vom technischen Nutzungs-, also Schutzkonzept nach der Datengrundschutzverordnung der EU. Da sollten Sie sich, glaube ich, nochmal nachjustieren. Ihr selbst könnt, wenn ihr Facebook oder Instagram und wie ihr jetzt gemerkt habt, auch nochmal indirekt für eure Accounts durchaus der Nutzung für KI-Zwecke widersprechen und solltet das bis zum 27. machen. Und wenn ihr das nämlich nicht macht, sondern erst später, wird es nur für die Zukunft gelten und alles, was ihr früher darüber gepostet, auf die Facebook-Seite gestellt habt, welche Kommunikation ihr da geführt habt, werden dann nicht mehr rückwirkend aus den KI-Anwendungen und den Durchsuchungen rausgelöscht werden. Also, nutzt es, soweit unser Service-Tipp im Programm heute.
Was macht die Stadt Freiburg dagegen, dass die Daten von BürgerInnen als Futter für KI-Maschinen von Meta genutzt werden? Das waren die Ergebnisse unserer kleinen Umfrage dazu bei städtischen Unternehmen. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 26. Mai 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.